Lukas zeigt in seinem zweiten Buch, wie es nach Himmelfahrt und wie es dann mit der Urgemeinde weitergegangen ist. Und einer der wichtigsten Aspekte in der Apostelgeschichte ist die Verkündung und Ausbreitung des Evangeliums durch die christlichen Missionare. Ganz besonders ist da Paulus zu nennen, der eine herausragende Rolle spielt. Paulus ist, obgleich er nicht zu den ursprünglichen Jüngern Jesu gehört, der wichtigste Christuszeuge und Missionar. Apostelgeschichte 16 handelt von seiner zweiten Missionsreise. Erzählt wird, wie der Apostel das Christentum von Asien nach Europa bringt. Allerdings, und das muss man direkt dazu sagen, wissen die Beteiligten gar nicht, welch großes Ereignis da geschieht. Denn von Kontinenten in unserem Sinne, da ahnte man damals noch nicht. Für Paulus war der Schritt über die Kontinentalschwelle nur der Wechsel von einer römischen Provinz in eine andere. Für uns heutige jedoch dokumentiert das Ereignis, wie das Christentum nach Europa kommt. Der Text hört sich einfach an. Wenn man allerdings genauer hinguckt, dann sieht man, dass Einzelszenen ganz kunstvoll gestaltet und miteinander verwoben sind. Apostelgeschichte 16, 9 bis 15. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirkes von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Die Geschichte von der Landung des Paulus und seiner Begleiter im mazedonischen Philippi ist zunächst ein historischer Bericht. Demzufolge muss der Anfang ziemlich enttäuschend gewesen sein. Nach dem Gesicht, das heißt also nach dem Traum, den Paulus geträumt hatte, konnte man annehmen, dass die christlichen Missionare in Europa erwartet werden. Als sie aber ankommen, werden sie von den Menschen überhaupt nicht beachtet. Das Leben in der Stadt bleibt davon ganz unberührt. Niemand erwartet sie. Niemand begrüßt sie. Es freut sich auch niemand darüber, dass sie kommen. Die Missionare müssen schließlich selber etwas unternehmen, um irgendwo und irgendwie mit den Menschen Kontakt zu bekommen. Und so beschließen sie, den Sabbat abzuwarten und dann eine Gebetsstätte aufzusuchen. Vielleicht könnte sich da ja was ergeben. Der Text entfaltet missionstheologisch, dass die weiter fortschreitende Ausbreitung des Christentums unter ganz besonderer göttlicher Führung steht. Das gilt sowohl für die Reiseroute der Missionare als auch für die Wirksamkeit der paulinischen Predigt. Durch die Betonung des römischen Charakters Philippis wird zugleich die Ausrichtung der Mission Richtung Westen vorbereitet, die dann in Apostelgeschichte 28 ihren Höhepunkt findet. Am Ende der Apostelgeschichte ist der Schiffbruch vor Malta und dann geht's nach Rom und von Rom aus dann in die ganze Welt. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Schauen wir erstmal, wie es in Kapitel 15 angefangen hat. Paulus hatte in schwierigen Diskussionen mit den Aposteln in Jerusalem einen entscheidenden Durchbruch errungen. Der Glaube an Christus sollte ja bis dahin nur Juden zugänglich sein. Mit dem Apostelkonzil öffnet sich das Christentum auch für Heiden, mithin für alle Menschen. So erlaubt das Apostelkonzil in Jerusalem dem Paulus eine vorbehaltlose Verkündigung, und schnell verbreitet er die gute Botschaft. Vergleichsweise schnell. Seine erste Missionsreise dauert 15 Jahre, die zweite und die dritte jeweils 8. Es läuft abenteuerlich, es läuft lebensgefährlich, aber er ist sehr erfolgreich, der Paulus. Die Menschen hören auf das Evangelium, die Gemeinden wachsen. Philippi war eine bedeutende Handelsstadt. Sie lag an der Via Egnatia, also direkt an einer riesigen Autobahn. Sie verband den Osten des Römischen Reiches mit dem Westen und führte vom Bosporus über das griechische Festland zum Mittelmeer. Von dort aus setzte man mit Schiffen nach Italien über und dann gelangte man über die Via Appia nach Rom. Philippi war, wie unser Text historisch korrekt erwähnt, eine Kolonie, also keine gewöhnliche Provinzstadt, sondern eine römische Stadt. Deren Einwohner besaßen das römische Bürgerrecht und neben Steuerfreiheit noch etliche andere Privilegien. Ganz viele Veteranen von Caesar und Augustus haben sich dort angesiedelt oder besser sind dort angesiedelt worden. Als Fremder sucht Paulus, wie er es gewohnt war, Anschluss an seine jüdischen Landsleute. Eine Synagoge konnte er aber in Philippi nicht finden. Wahrscheinlich lebte in der Stadt nicht die für die Gründung einer Synagoge erforderliche Anzahl von 10 verheirateten jüdischen Männern. Paulus wurde dennoch fündig und entdeckt am Sabbat eine Anzahl Frauen, die sich am Fluss Gangites vor den Toren der Stadt zum Gebet versammelt hatten. Der Fluss bot das für die rituellen Waschungen notwendige fließende Wasser. Dort versammelte sich eine jüdische Gemeinde. Da es offensichtlich keinen Rabbiner gab, der ihnen die Schrifttexte auslegen konnte, war ihnen die Ankunft des schriftkundigen Paulus sicher sehr willkommen. Und sie waren an seiner Auslegung der Texte durchaus interessiert. Paulus kommt mit den Frauen, die sich dort einfinden, ins Gespräch. Nur mit Frauen. Von Männern ist überhaupt gar keine Rede. Die jüdische Gemeinde von Philippi scheint nur aus Frauen zu bestehen. Die örtliche Synagoge in Philippi unterscheidet sich also von den früheren Stationen des Paulus darin, dass nur Frauen anwesend sind. Und deshalb, das ist für Männer jetzt wahrscheinlich unangenehm zu hören, deshalb gibt es auch keinen Streit. Die Frauengemeinschaft in Philippi ist tatsächlich einzigartig im Neuen Testament, denn es handelt sich um eine organisierte Frauengruppe. Unser Text entfaltet, dass eine zugereiste, wohlhabende Geschäftsfrau, die Lydia, dank göttlicher Fügung gläubig und ihr Haus zu einem lokalen Zentrum des Christusglaubens wird. Auch wenn die Geschichte der Lydia ganz knapp erzählt wird, gibt sie Einblick in die Bedeutung von Frauen für die Entwicklung des frühen Christentums. Ja, liebe Geschwister, der erste europäische Christ ist eine Christin. Auffällig ist die Vielzahl der Angaben, mit denen diese Frau charakterisiert wird. Es finden sich nämlich in gedrängter Form nicht nur Lydias Name, sondern auch Details zu ihrem Beruf, ihrer Herkunft, ihrem Wohnort, ihrer Religion und ihren persönlichen Lebensverhältnissen. Diese ganz dichten Informationen erlauben eine sogenannte sozialgeschichtliche Einordnung der ersten Christin Philippis. Lydia ist Purpurhändlerin. Purpur, das ist der rote Farbstoff, gewonnen aus einer Meeresschnecke. Viele von euch wissen darüber schon Bescheid. Ja, der Farbstoff ist ganz fürchterlich teuer. Die Gewinnung ist aufwendig. Ja, Purpur, das musste man sich wirklich leisten können. Und nur Könige tragen Purpur. Alle anderen dürfen das gar nicht tragen. Für die Herstellung war Lydias Heimatstadt Thyatira berühmt. Um 1 Kilogramm Wolle zu färben, benötigt man etwa 200 Gramm Farbstoff, den man aus ca. 1,5 Millionen Schnecken gewinnt. Heute, und man kann das sehr gut vergleichen, kostet 1 Gramm reinster Purpurfarbstoff etwa 2000 Euro. Soll also heißen, nach Adam Riese braucht man für ein Gewand rund 500.000 Euro. So, damit ist der Purpur ein Luxusgut nur für Superreiche. So, der Handel mit dem Statussymbol Purpur setzt also demnach gewisse finanzielle Möglichkeiten voraus. Die teuren Waren müssen eingekauft, transportiert und gelagert werden. Lydia ist Großhändlerin. Sie ist die Chefin eines Betriebes. Sie wird also ein entsprechend hohes Einkommen gehabt haben. Wir denken sie uns in einer großen Villa mit der dazugehörigen Dienerschaft, in der genügend Platz für Gäste war. Der Hinweis, dass Lydia sich mit ihrem ganzen Haus bekehrte, deutete auf die große Anzahl der zu ihrem Haus gehörenden Personen hin. In ihr Anwesen lädt Lydia die Missionare ein. Ihr Haus wird zur Keimzelle der neuen Christengemeinde in Philippi. Die Frauengruppe in Philippi stellt dieses Haus dar, in dem gleichzeitig berufliches und religiöses Leben organisiert wird. Lydia ist die Leiterin oder die Chefin, deshalb spricht der Text von ihrem Haus. Sie ließ sich taufen samt ihrem Haus. So, gemeint sind alle, die da gearbeitet haben. Lydia ist Geschäftsfrau, sie leitet ein Handelsunternehmen, sie führt ausgedehnte Korrespondenz, sie rüstet Karawanen aus, sie verkehrt mit den Reichen des Römischen Reiches, eine geachtete und einflussreiche Person in Philippi, eine, an der man nicht vorbeikommt, wenn man in Philippi Politik machen will. Als Unternehmerin hat Lydia ein dazu passendes, selbstbewusstes Auftreten. Sie sagt zu Paulus: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Der Erzähler, der anscheinend mit dabei war, schreibt: Sie nötigte uns. Das Christentum hatte zu jener Zeit den Status einer jüdischen Sekte, die sich unter den zahlreichen anderen jüdischen Sondergruppen dadurch auszeichnete, dass sie sich besonders für Nichtjuden öffnete und Jesus von Nazareth für den Messias und Gottessohn hielt. Die erste europäische Christin sah deshalb ihre Taufe sicher als eine Übernahme des jüdischen Glaubens an, denn wir bewegen uns mit dieser Geschichte ja in einer Zeit, in der die christlichen Gemeinschaften sich noch nicht als ein Teil des Judentums sich durchaus noch als ein Teil des Judentums verstanden und die Trennung der Wege noch nicht stattgefunden hatte. Lydia gehört zu den sogenannten Gottesfürchtigen. Das ist eine Gruppe von Menschen, die selbst keine Juden sind, aber sich vom jüdischen Glauben angezogen fühlen. Sie bildeten eine relativ große Sympathisantengruppe im Umfeld jüdischer Gemeinden. Als Gottesfürchtige bezeichnet man Heiden, die sich von den heidnischen Göttern abgewandt haben und sich für die jüdische Religion interessieren, aber den Übertritt zum Judentum nicht vollständig vollziehen. Die Gottesfürchtigen glauben an den Gott Israels und an die heiligen Schriften des Judentums. Sie müssen sich aber nicht an die Vielzahl der jüdischen Bestimmungen wie Beschneidung, Speisevorschriften und Reinheitsgebote halten. Sie bleiben allerdings zweiter Klasse. Keine Vollmitglieder. Und so war gerade für die Gottesfürchtigen die neue Religion des Christentums interessant. Jesus selbst äußert sich ja oft sehr kritisch gegenüber jüdischen Auslegungen des Gesetzes. Für Jesus war der Glaube an den Gott Israels nicht an die strenge Befolgung von Vorschriften gebunden. Viele gläubige Juden fühlten sich angegriffen und sahen ihren Glauben bedroht. Sie leisteten daher heftigen Widerstand gegen die neue Religion. Für viele Gottesfürchtige hingegen war das, was Paulus verkündete, genau das, was sie gesucht hatten. Lydia ist eine solche Gottesfürchtige und kennt die heiligen Schriften der Juden. Nun hört sie, was Paulus sagt und erkennt, dass sich die Verheißungen in diesem Jesus erfüllt haben. Jesus ist der Messias, den sie als Gottesfürchtige zusammen mit den Juden erwartet. Mit ihm will sie von nun an ihr Leben führen, lässt sich taufen. Und weil sie eine Führungspersönlichkeit ist, lässt sich auch der ganze Rest ihres Hauses gleich mittaufen. Der große Missionserfolg des Urchristentums basiert zum Teil auch darauf, dass Paulus den Gottesfürchtigen eine volle Partizipation am Glauben anbieten konnte. Man musste keine Übergangshürden mehr überwinden. Eine einfache Taufe mit Wasser genügte. Die Keimzellen der urchristlichen Gemeinden bestehen häufig aus Gottesfürchtigen, die nun endlich ganz dazugehören konnten, ohne Beschneidung, ohne das jüdische Kultgesetz und die jüdischen Reinheitsvorschriften befolgen zu müssen. Deshalb ist es für Lydia auch so wichtig, dass Paulus und seine Begleiter zu ihr ins Haus kommen und sich als Gäste einladen lassen. Das war für Lydia das entscheidende Signal, dass die Distanz, die sie bislang vom jüdischen Gott trennte, aufgehoben war. Paulus war bereit, die Türschwelle einer heidnischen Frau zu übertreten. Das war für ihn mit Sicherheit nicht leicht. Ein frommer Jude dankt Gott jeden Morgen. Erstens, dass er kein Heide ist. Zweitens, dass er kein Sklave ist. Und drittens, dass er keine Frau ist. Und wen haben wir hier? Eine Heidin, eine Ex-Sklavin und eine Frau. Lydia repräsentiert alle drei verachteten Kategorien. Und tatsächlich wirft Paulus die jüdischen Reinheitsregeln und Distanzgebote über Bord. Sie gelten im entstehenden Christentum nicht mehr. Das war das Zeichen, dass nun wirklich der Unterschied zwischen Juden und Heiden aufgehoben war. Einer der Gründe, weshalb das Christentum sich so schnell ausbreiten konnte. Jesus bringt unter einen Hut, was in dieser Welt auseinanderstrebt. Jesus bringt zu Ehren, was in dieser Welt gering geachtet wird. Das ist neutestamentliche Gemeinde. Gottes Liebe macht es möglich. Wir wissen nicht, wie lange Paulus in der Stadt gearbeitet und gepredigt hat. Doch in Philippi gab es schon kurze Zeit später eine rasant wachsende Gemeinde. Im Haus von Lydia hatten die Christen einen Schutzraum, in dem sie sich relativ unbehelligt treffen konnten. In der heidnisch-römischen Stadt wäre eine neue religiöse Minderheit sicherlich bald aufgefallen und man hätte das zarte Pflänzchen dann sehr schnell im Keim erstickt. Aber mit Lydia hatten die Christen einen Sponsor von sozialem Status und mit den entsprechenden Mitteln. Lydia und ihr Haus genießen den Respekt der Mächtigen. Bei ihr ist die kleine Gemeinschaft von Christen sicher. Mit ihrem offenen Haus hat sie der gerade erst entstehenden Gemeinde einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Lydia war als geschäftstüchtige Unternehmerin sozial und wirtschaftlich privilegiert. Sie entspricht damit nicht dem Bild einer untergeordneten, unselbstständigen Frau. Sie steht damals wie heute in einer Spannung und die kann für uns durchaus produktiv werden. Frauen wie Lydia muss es im Urchristentum viele gegeben haben. Am Ende seiner Briefe schickt Paulus immer auch Grüße an jene Frauen, die er in den Gemeinden kennt. Dabei nennt er am Ende des Römerbriefes zum Beispiel Phöbe, die arbeitet als Diakonin. Soll heißen, sie versieht den Abendmahlsdienst. Paulus nennt Priska als seine Mitarbeiterin, die zusammen mit ihrem Mann Aquila mit ihrem Leben für Paulus eingestanden ist. Paulus nennt die Apostelin Junia, die, so sagt Paulus, berühmt ist unter den Aposteln. Paulus erwähnt Tryphena, Tryphosa und Persis, die wie Paulus selbst für den Herrn arbeiten. Die Belege sind eindeutig. Frauen haben in den von Paulus gegründeten und besuchten Gemeinden allesamt Posten inne gehabt, alles, was man innehaben konnte. Dazu gehören ganz ausdrücklich auch Leitungsdienste. Erst später, mit der beginnenden Hierarchisierung der Kirche im 2. und 3. Jahrhundert, wurden Frauen im Christentum von Führungspositionen ausgeschlossen. Männer beanspruchten die Hoheit über den Kult für sich als Geschichte. Es hat bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gedauert, bis die evangelische Kirche in Deutschland Frauen gleichrangig mit Männern zu Pfarrerinnen machte und damit das Niveau an Gleichberechtigung der apostolischen Zeit wieder erreichte. Die Freikirchen haben erst gegen Ende des letzten Jahrtausends unwillig nachgezogen und Christus Forum will's ja bis heute nicht. Es ist ein Jammer. Welch unglaubliches Potenzial an Begabung und religiöser Kompetenz hat man sich durch den Ausschluss von Frauen vom Priesteramt über viele Jahrhunderte entgehen lassen. Und ein Teil der Christenheit lässt sich dieses Potenzial ja bis heute entgehen. Das wird sich sicher ändern, allein deshalb, weil es in vielen Gemeinden gar nicht mehr anders geht. Das war oft so in der Geschichte, auch in der Reformationsgeschichte. Frauen haben den Glauben aufgenommen und umgesetzt. Geleitet dagegen haben die Kirche meist die Männer. Es hat 1500 Jahre gedauert, bis Martin Luther erklärt hat, alle, die getauft sind, sind Priester, Bischof und Papst. Und dann hat es nochmal 450 Jahre gedauert, bis klar wurde, Frauen sind ja auch getauft, wie Lydia. Konsequenterweise können sie dann auch Gemeinden leiten, wie Lydia das offenbar getan hat, ganz gleich in welchem Amt. Es ist heute Kennzeichen der Kirche der Reformation, dass Frauen Pfarrerinnen und Bischöfin sein können, dass die Kirche gemeinsam geleitet wird von Männern und Frauen, Jungen und Alten. Ein letzter Hauptaspekt unseres Textes. Mit dem Ruf, komm nach Mazedonien und hilf uns, beginnt die Globalisierungsgeschichte des Christentums. Es ist keine neumodische Erscheinung, sondern ein Kennzeichen des christlichen Glaubens, dass er Menschen in aller Welt erreichen will und Grenzen überschreitet. Lydia ist eine ehemalige Sklavin, das lässt ihr Name erkennen. Allerdings eine, die ursprünglich aus Asien, aus der heutigen Westtürkei stammt und sich dann im europäischen Philippi niedergelassen hat. In vielen Kommentaren wird darauf abgehoben, dass Lydia Migrantin ist. Das ist natürlich unsinnig. Ja, Lydia ist nur von einer römischen Provinz in die nächste umgesiedelt. Sie wechselt das Bundesland von Lydien, der heutigen Türkei, nach Mazedonien, Europa. Sprache, Kultur und Recht und Währung waren jenseits und diesseits des Bosporus dieselben. Europas spätere Stärke lag in der enormen Fähigkeit zur Pluralität und in der Offenheit für Neues und Fremdes. Christentum und Europa, das gehörte jedenfalls einmal zusammen als christliches Abendland. Heute liegt der Schwerpunkt des Christentums nicht mehr in Europa. Starkes Wachstum erlebt die Christenheit in Afrika und in China. Das europäische Christentum ist innerhalb der Weltchristenheit eine zahlenmäßig kleinere Gruppe, auch wenn der europäische Einfluss aus historischen Gründen immer noch groß ist. Als Christen muss uns viel daran liegen, wie wir in Europa zusammenleben und welche Werte in Europa herrschen. Aus christlicher Sicht ist Europa zunächst mal ein Friedensprojekt. Ehemalige Erbfeinde überwinden ihre kriegerische Vergangenheit und planen eine gemeinsame friedliche Zukunft. Deshalb sind wir als Christen bei allem, was an Europa schwierig sein mag, für Europa. Viele würden sagen, dass zentral für Europa doch nur die Wirtschaft ist. Das ist aber zu kurz gedacht. Wirtschaft und Frieden begünstigen sich gegenseitig und dann dient die Wirtschaft ja auch dem Wohlstand. Wohlstand bedingt sozialen Frieden. Der Wirtschaftsraum Europa hat den Menschen Prosperität und damit soziales Wohlergehen gebracht. Die Purpurhändlerin Lydia passt gut nach Europa, auch wenn sie das selbst nicht ahnen konnte. Sie verbindet Orient und Okzident, sie zeigt unternehmerischen Geist und soziale Verantwortung für ihr ganzes Haus. Griechisch, Oikos, Haus, Ökonomie. Schließlich war Lydia geistig aufgeschlossen und gastfreundlich. Von Gendergrenzen ließ sie sich auch nicht beeindrucken. Als Frau trat sie selbstbewusst mit dem Apostel Paulus in einen Austausch. Sicher wird der Kontakt zwischen Lydia und Paulus in irgendeiner Weise weiter stattgefunden haben. Der Brief, den Paulus später an die Gemeinde von Philippi schreibt, erwähnt Lydia freilich nicht. Ihre Spur verliert sich im Dunkel der Geschichte. Michaels letzte Predigt handelte ja von den unbekannten, eher unbekannten Personen der Bibel. Da war die Lydia auch dabei. Diese eher kleinen biblischen Gestalten können uns aber inspirieren. Lydia kann uns in ihrer Vorreiterrolle als erster christlicher Mensch Europas zur Motivation in der heutigen Zeit dienen, egal ob in politischen oder gesellschaftlichen Belangen. Ihre Rolle bei der Verkündigung der christlichen Botschaft war nicht passiv. Weil sie mutig die Initiative ergriffen hat und etwas völlig Neues gemacht hat, ist sie zur Nummer eins in Sachen Christsein in Europa geworden. Seit Lydias Zeit hat sich einiges verändert in Kirchen und Gemeinden, was zur Erweiterung der Frauenrechte und zur vermehrten Gleichstellung von Mann und Frau beigetragen hat. Lydia inspiriert Frauen, weiterhin neue Wege zu gehen und sich für ihre Herzensprojekte einzusetzen, unabhängig und selbstbestimmt. Lydias Biografie zeigt, dass Gottes Geist keine Grenzen von Nation oder Kultur oder Rasse oder Geschlecht kennt. An Lydia erkennen wir viel von dem, was Europa ausmachen könnte. gottesfürchtig sein und sozial verantwortlich, geschäftstüchtig und mit Sinn für das Schöne, Sinn für geistvolle Kommunikation und Gastfreundlichkeit. Wenn doch alle Europäer so wären. Amen. Thank you.